Der Podcast heisst «Für oben Bier», doch heute wechseln wir für einiges Getränk und widmen uns dem zweiten Klassiker von der globalen Trinkkultur, nämlich dem Wein. Das machen wir mit einem Gast, der sein Metier ausgezeichnet versteht, nämlich dem Silas Weiss. Er ist Winzer und Mitinhaber vom Weingut Riechen und ist das Jahr vom Go Mio als Rookie 2025 ausgezeichnet worden. Was das genau bedeutet, besprechen wir sicher noch genauer, aber zuerst einmal herzlich willkommen, Silas. Schön, bist du hier.
Danke für die Einladung. Schön.
Mein Name ist Luca Thoma und der Podcast wird wie immer präsentiert von Biertelbier.
Für oben Bier, der Podcast auf Prime News. Hören Sie entspannte Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region Basel. Unterhaltsam, überraschend und nie langweilig.
Präsentiert von der Biertel Biermanufaktur. Deine Craft-Bier-Brauerei auf dem Dreispitz. Biertel. Sinnvoll. Anders.
Silas, schön hast du eingerichtet. Wo kommst du gerade her?
Hey, ich komme gerade aus dem Weingut. Direkt mit dem Velo von Riechen angefahren. Und gerade vom Rotweinpressen komme ich.
Okay. Du hast ja gesagt, September, Oktober ist amix Erntesaison. Ist das die strengste Zeit im Jahr? Oder ist es immer strenger als Winter?
Ja, schön, dass du es so nennst. Also es ist grundsätzlich zwischen März und anfangs Mitte Oktober ist es eigentlich schon immer streng, aber so September ist schon die strengste Saison.
Ja. Weil dann eben wirklich, weil dann muss geerntet werden und so schnell wie möglich und je nach Witterung, oder wie ist das?
Genau, es muss alles in einer gewissen Zeit geerntet werden, also je nach Saison halt und je nach Witterung, je nachdem das Jahr haben wir jetzt auch. Dementsprechend haben wir viel Regen gehabt und dann haben wir wieder pausieren, dann ist es wieder kühler geworden und dann haben wir wieder ein bisschen warten, dass Zuckergehalt und all das hochgeht. Und dann haben wir wieder, wenn es schön Wetter war, haben wir können wieder dran gehen. Aber es ist intensiv durch das, dass halt am Morgen früh ich mit den Ernteleuten muss dabei sein muss. Dann stehe ich um 5:30 auf, mache Kaffee für die Ernteleute und dann nachher wird geerntet, treffen wir uns auf die 7. Und dann etwa so circa bis um 4 Uhr wird geerntet und dann muss ich halt das Traubengut noch verschaffen im Keller. Und das kann bis zu 1 am Morgen gehen. Also es sind dann halt lange Tage und dann halt während einer Periode von 4 Wochen, da kommt man schnell mal auf so 80 Stunden, 90. Und das ist halt zum Glück nur 4 Wochen und dann geht es wieder stetig runter.
Okay, aber also hast du jetzt schon ein bisschen dich erholen oder bist immer noch, musst du auf die Uhren pissen in diesen Monaten?
Nein, also ich habe mich jetzt schon schön erholen. Also es ist jetzt wieder ruhiger, seitdem das halt einfach nur noch droht, wie am Gären sind und man muss irgendwie noch etwas ernten, beruhigt sich die Lage ein bisschen. Und jetzt dann im Winter, wenn halt weniger Sonnenstunden hat, dann kann man auch ein bisschen runterfahren. Darum ist auch der Winter so ein bisschen schön, dass man sagt, okay, man kann mal um 8 Uhr aufstehen und dann einfach ein bisschen Reben schneiden und einen normalen Tag haben, genau.
Aber es klingt mega körperlich anstrengend auch, oder? Also das Ernten und dann das ganze Sortieren nachher. Hast du einen Muskelkater amigs?
Ja, Muskelkater habe ich jetzt schon lange nicht mehr gehabt. Der Körper gewöhnt sich auch ein bisschen daran. Und durch das, dass man halt immer am Job ist und immer dementsprechend körperlich zu tun hat, gewöhnt man sich halt ein bisschen dran. Aber die meisten, die jetzt neu dazu kommen, die sind nach einem Tag schon recht gestaucht. Ja.
Kommst du auf die Welt?
Ja, genau.
Ihr macht ja im Weingut Riechen, macht ihr natürlichen Wein, also ohne Kunstdünger, ohne Glyphosat, ohne künstliche Hefe. Gibt das mehr Arbeit oder ist das etwa vergleichbar mit konventionellem Weinbau sozusagen?
Also ist es so, dass wir auf dem Weingut Riechen, also in der Rebe, sind wir schon konventionell unterwegs. Das heisst, wir sind jetzt nicht Bio- oder Demeter zertifiziert und brauchen halt auch ein bisschen synthetische Mittel in der Rebe. Aber dann nachher, wenn wir sozusagen Trauben, die von der Rebe kommen, tun wir dann nachher sozusagen so naturbelassen wie möglich, tun wir eigentlich alles sozusagen vergären. Das heisst, wir brauchen spontane Hefe. Dann alles 2 Jahre im Fass lassen und dann wird sozusagen unfiltriert auf Flaschen gemacht. Das macht es bei uns auch so ein bisschen aus und es ist halt immer so eine gewisse Fragestellung mit dem Bio-konventionell. Da habe ich auch mit ganz vielen Kollegen immer wieder ganz gute Gesprächsthemen, weil das Thema geht nie aus. Es ist halt immer so eine Frage von mehr Fahren mit dem Traktor, weil man halt mehr muss spritzen, wenn man auf Bio ist, mehr Bodenverdichtung. Und andersrum ist es halt dann gewissermaßen ein bisschen natürlicher, wenn man halt jetzt nur Schwefel und Kupfer ausbringt. Genau.
Ist das ein bisschen eine Glaubensfrage und auch ein bisschen ein Fass ohne Boden?
Ja, definitiv, ja.
Aber jetzt, Gomio hat einen coolen Beitrag über dich geschrieben und dann hat sie den Prozess, den du eben beschrieben hast, mit dem natürlich vergären lassen, haben sie als laissez-faire beschrieben, oder? Also man lässt die Trauben sozusagen einfach mal im, man lässt sie einfach mal sein quasi und wartet eben, dass die natürliche Hefe, die sie hat, den Vergärungsprozess startet. Aber ich nehme mal an, das bedeutet nicht, dass du unterdessen kannst die Beine offen lagern.
Nein, ja, also grundsätzlich, wenn sozusagen Trauben geerntet sind, dann machen wir bei der Wiese tun wir einfach die ganzen Trauben sozusagen quetschen und dann nachher lassen wir sie ein bisschen in der Haut mit dem Stiel auch noch ein bisschen sozusagen mazerieren. Das heisst, sie sind einfach im Saft. Dann nehmen sie noch ein bisschen Gerbstoff auf und noch ein bisschen Aromen von der Haut und Stiel. Und danach pressen wir die dann. Pressen. Und dann lassen wir sie einfach einmal über die Nacht absetzen, den Saft. Und danach werden sie dann sozusagen schön abgezogen. Und dann kommen sie eigentlich ins Fass. Und ab dem ist eigentlich schon das Laissez-faire. Also so nach zwei Tagen ist eigentlich, lohne ich die in Ruhe. Also sie sind dann im Fass. Klar ist dann nachdem, dass sie fertig vergoren haben, dass man noch das Fass komplett auffüllen, wenn man nicht will, während der Gärung, dass es überschäumt. Und, aber eigentlich ist eigentlich so nach zwei Tagen nach der Ernte ist eigentlich meistens sozusagen das Laissez-faire schon im Spiel. Und dann habe ich eigentlich schon ein bisschen mehr Ruhe.
Alles klar. Ich möchte jetzt gerade mit dir auch über die, wo das darüber reden, wo das Interesse für Wein herkommt und die Werdegang. Aber jetzt das Letzte, was wir jetzt noch beschrieben ist von dieser Ernte, oder? Also der strenge Alltag und das Körperliche. Ich habe das Gefühl, wenn man zum Beispiel so Weinmagazin durchliest, oder? Da hat man viel so Hochglanzbilder vom Winterjob, oder? Also man sieht Leute, die irgendwie im Traktor rumfahren, im Range Rover vielleicht auch, wo irgendwie am Wein trinken sind. Es sieht irgendwie so ein bisschen gediegen aus, oder? Und hat mich einfach interessiert, ich nehme an, das ist doch ein bisschen anders bei euch in Riechen. Wie viel von deinem Alltag ist so ein bisschen Hochglanz und Good Life und wie viel davon ist einfach auch harte Arbeit und Landwirtschaft?
Hey, das Good Life, das ist meistens dann vielleicht am 4 oben zwischen Kollegen oder Winzerkollegen, wo man dann sich einmal trifft und einmal gut essen oder so. Aber so während dem Alltag arbeiten ist es halt einfach schon, man muss halt dranbleiben, es ist streng und es ist schon eher dann auf der Landwirtschaftsebene. Aber das Schöne an dem Beruf ist halt, dass sehr vieles kombiniert mit der Kulinarik, wo man halt dann auch mit Essen irgendwie etwas sehr mal kombinieren kann mit Wein. Eben, es kommt dann halt so viel noch ins Spiel mit Verkauf, man muss können Marketing machen, man muss können buchhalterisch auch dabei sein, man muss im Keller sehr dabei sein mit Putzen, Reinigen, dann muss man in der Rebe gut dabei sein, mit Reben arbeiten oder dann auch mit dem Traktor zu arbeiten. Es hat ganz viele verschiedene Arten, wo man halt sozusagen jeden Tag muss ausüben, genau.
Ist das, was dich auch so fasziniert an dem Job, dass es so abwechslungsreich ist?
Ja, es ist recht abwechslungsreich. Es gibt dann auch wieder die Phasen, wo halt während zwei Monaten einfach nur mehr zum Beispiel Einschlaufen dran ist, wo dann nach einem zweiten Monat dann nachher auch langsam gesehen hast. Aber man weiss immer, dass man dann auf etwas Neues zuschafft. Und das Schöne, was faszinierend ist, dass man einfach das sozusagen ein Produkt herstellt. Und das ist halt, man hat dann auch etwas in der Hand. Also bei uns geht es halt ein bisschen länger, bis man es in der Hand hat. Erst nach drei Jahren sozusagen das fertige Produkt dann auch auf den Markt kommt. Aber es ist halt etwas Schönes daran, dass man etwas wirklich herstellt. Und das ist halt auch sehr befriedigend. In dem Sinn, dass man jeden Schritt, den man auch macht, weiss man, der nächste Schritt hat wieder einen Zusammenhang mit dem ersten Schritt sozusagen. Und dann das verfolgt sich sozusagen, bis dann die Flasche eigentlich da ist, genau. Mhm.
Ja, reden wir doch gerade über eben das, wie es dazu gekommen ist, dass du jetzt an diesem Punkt bist und die Freude hast am Wein. Wenn man dir auf der Website liest, dann kann man lesen, du bist in Hawaii geboren. Da denkt man jetzt eher an Blumenkränze und Pokeballs, um gerade mal die blödsten Klischees zu bemühen. Aber sicher nicht unbedingt gerade an Wein. Wie kommt es, dass du dich ausgerechnet für das Getränk hast angefangen zu interessieren?
Hey, es ist so, dass, ja genau, also in Amerika halt geboren, danach sehr jung wieder zurückgekommen mit den Eltern. Die sind dann auch ganz schnell mal noch in die Westschweiz gezogen, auf Neuchâtel. Und dort eigentlich schon seit junger immer wieder durch die Rehbau gefahren dort und halt wie einen gewissen Zusammenhang auch gehabt. Und dann halt mit 14 habe ich gewusst gehabt, dass die obligatorische Schule, dann, wenn sie fertig ist, dann will ich eigentlich eine Lehre machen. Das war schon immer klar gewesen, weil ich nie gerne in die Schule gegangen bin. Ich war eher der Macher gewesen. Und durch das habe ich dann angefangen, sehr früh an zu schnuppern. Ich war in der Landwirtschaft gewesen, Landschaftsgärtner, Zimmermann, Schreiner, Koch. Und dann irgendwann ist dann mal ein Freund von uns, der immer auf Montmirail ist, Ferien machen, also in Neuchâtel, wo ich aufgewachsen bin. Der ist gekommen und hat dann gesagt, ja, geh doch mal einfach schnuppern als Winzer, also während der Erntezeit, einfach eine Woche ernten. Und dann bin ich zum Domain Günzerner gegangen, Ernte machen mit 14 und dort hat es mir einfach sozusagen ein bisschen reingezogen. Ich habe gefunden, es ist so eine schöne Kombination ein bisschen aus allem. Man hat ein bisschen eben das Landwirtschaftliche drin, eben das Kulinarische mit Koch und dies und jenes. Und dann, man arbeitet auch mit Holz zum Beispiel auch noch. Und das macht es halt sehr interessant. Und dann habe ich mit 14 dort eine Woche geschnuppert gehabt. Haben mir dort auch schon Wein serviert zum Mittag. Haben es dann erst im Nachhinein dann realisiert, dass ich 14 war. Hat dann die Frau vom Chef nicht so lustig gefunden, aber... Ja, und dann haben wir dort eigentlich abgemacht, dass ich dann eigentlich sozusagen bei ihnen die Lehre starten könnte. Genau.
Wahnsinn. Ja, eben, du hast gesagt, mit 14 angefangen, du bist auch jetzt noch recht jung, du bist 95er Jahre gegangen, also genau, 29 genau. Jahre alt und trotzdem schon eigentlich eine feste Grösse dort in Basel in der Winzerszene. Ich habe das interessant gefunden, weil Wein gilt ja zumindest also vielleicht auch bei Konsumenten und Konsumentinnen eher als Metier oder auch als Hobby für Leute in fortgeschrittenem Alter. Es gibt ja immer so die Sprüche, so, dass sich die Geschmacksknospen erst dann entwickeln. Aber ist das also ein bisschen ein Klischee, dass Wein eher etwas für ältere Leute ist? Oder bist du selber immer der Jüngste in der Ausbildung?
Nein, also ich finde es, glaube schon eher ein Klischee. Also bei uns jetzt in der Lehre sind wir schon... schon ein paar gsi, wo etwas um die 16 bis 18 oder so um das herum gsi sind. Klar hat es immer noch so Quereinsteiger, die auch immer dabei sind. Aber ja, die meisten, die jetzt die Lehre mit mir gemacht haben, die meisten sind nicht mehr auf dem Beruf, die haben dann auch wieder gewechselt, wo sie dann gemerkt haben, ja, okay, es ist halt ein Landwirtschaftsberuf, es ist streng, man verdient halt nicht so viel Geld, es ist halt so. Und ja, also es ist halt auch bei sehr grossen, also bei meinem Freundeskreis trinken eigentlich alle sehr gerne Wein und interessieren sich dafür. Ich glaube, es kommt langsam auch eher so immer wie mehr vor, dass sehr viele Junge sich auch dafür interessieren.
Mhm. Jetzt, wenn du sagst, man interessiert sich für Wein oder eben Leute haben Interesse an Wein, das ist ja ein Universum für sich, oder? Also da gibt es ja tausend Subthemen, oder? Also es gibt Leute, die sich... vor allem für die Bodenzusammenstellung interessieren, andere mehr für einen Gärungsprozess oder das Holz, was fast daraus gemacht ist. Was ist für dich selber, was ist für dich der spannendste und der wichtigste Aspekt vom Weinmachen?
Vom Weinmachen, ich glaube, der spannendste Punkt ist eigentlich sozusagen, was sozusagen der Rebberg sozusagen rausbringt und rausgibt. Also es ist halt, bei uns ist halt so an und so eigentlich, was wir aus dem Rebberg ja auch rausholen wollen. Darum tun wir ja auch spontan vergären und laissez-faire, weil wir eigentlich wollen sozusagen zeigen, was eigentlich der Riechner Schlipf sozusagen kann für Wein hergeben. Und das, darum tun wir eigentlich sozusagen so viel unverändert lassen im Keller wie nur möglich und wollen sozusagen so naturbelassen wie möglich auch die Wein produzieren und dann sozusagen wieder spiegeln, was wir für eine Bodenstruktur haben, was wir für Sorten haben, wie die Jahrgänge auch komplett unterschiedlich zeigen, also ob es jetzt ein kalter Jahrgang war oder ein warmer, dann sind die Weine komplett anders, also dass wir auch blind die verschiedenen Jahrgänge degustieren und dann auch können rausschmecken, welcher Jahrgang das es auch war.
Mhm. Genau. Das klingt ja jedes Mal ohne Problem.
Ja, also es ist auch, wenn man jetzt eine grosse Blinddegustation, wenn es jetzt nur Mini-Wein wäre, dann nachher könnte man das schon gut herausfinden, man muss sich halt einfach immer wieder trainieren. Aber wenn es jetzt noch Blindgänger drin hat, das ist immer das Gemeine. Das ist aber auch sau schwierig, ja.
Du hast erzählt, du hast in der Schweiz angefangen, also auch deine Lehre gemacht, du bist am Neuenburgersee gewesen, du bist dann im Zürichbiet geschafft, bist dann aber auch in Napa Valley auf Kalifornien. Jetzt im Nachhinein, wenn du zurückschaust, wie wichtig ist es, als Winzer so ein bisschen rumzukommen und verschiedene Betriebe kennenzulernen, und was hast du an diesen verschiedenen Orten können mitnehmen jetzt für dich?
Also ich finde es wichtig, also vor allem in den jungen Jahren, wenn du noch nicht so viele Verpflichtungen auch hast, ist es eigentlich schon schön, wenn man kann mehrere Betriebe anschauen kann, vor allem halt wie sie sozusagen das Ganze auch arbeiten und zum Beispiel auch einfach noch immer anders auch reinzusehen. Finde jetzt, Ernte ist eigentlich überall ein bisschen ähnlich. Trauben werden geerntet, klar wird dann halt die Vinifizierung je nachdem unterschiedlich gemacht. Oder man hat andere Traubensorten, was halt interessant ist. Jetzt aus dem Napa Valley habe ich jetzt gross, jetzt würde ich sagen, vielleicht noch mehr, was jetzt so mit, wie sie mit Holz sozusagen die schweren Sorten sozusagen ausbauen haben, habe ich dort noch etwas gelernt, oder auch viel mehr selbstständig sozusagen den ganzen Keller zu schmeißen oder Nachtschichten zu machen oder so. Da habe ich auch sehr viel einfach sozusagen Selbsterfahrung gesammelt. Aber gross gesagt, vom Weinmachen her habe ich jetzt dort vielleicht nicht so viel mitgenommen, weil halt alles so ein bisschen modern produziert wird in Napa Valley, so sehr viel Bordeaux Blends. Da wäre jetzt eigentlich im Nachhinein vielleicht gescheiter noch ein bisschen mehr ins Burgund oder dann in Dronental oder so Winzer besuchen.
Genau. Im Nachhinein ist man immer gescheiter.
Das ist ja so.
Und jetzt eben 2019 bist du ins Weingut Riechen gekommen. Das ist ein Ort mit einer beeindruckenden Geschichte, mit einer jahrhundertealten Geschichte. Ist das für dich etwas Spezielles, an so einem Ort zu arbeiten? Oder sind halt viel Weingüter haben ja irgendwie eine gewisse Geschichte, aber bedeutet das dir etwas?
Ja, es ist, vor allem bedeutet es mir auch etwas, dass einfach sozusagen auch sehr viel noch Geschichten aufgekommen ist, in familiäre Geschichte, dass auch mein Urgroßpapa an der Grenze dann geschafft hat zu Riechen und mein Großpapa dort aufgewachsen ist und dann auch jetzt seit der Bruder von meinem Großpapa jetzt auch ein bisschen mehr im Familienkreis unterwegs ist, seitdem dass ich dort bin und kommt helfen ernten und so, und das ist auch so wieder ein speziell wieder zurückzufinden sozusagen auf Riechen. Von der Geschichte her ist cool, dass wir auch sozusagen so alte Rebbaugeschichte haben. Es hat ja eine Zwischenphase gegeben, dort, wo wir halt Reben ausgehabt haben, wo es halt gar keine Reben mehr gehabt in Riechen, wo sie dann wieder eine Wiederpflanzung gemacht haben im 87. Und das ist halt dann, sehr viel ältere Reben haben wir leider nicht, aber es ist toll, dass es auch früher noch auch schon Wein gemacht worden ist, zu Riechen, genau.
Und jetzt seit 2014 ist eben der Schwerpunkt, ich sage mal, der Schwerpunkt auf Qualität und Tradition, also das, was du vorher so auch beschrieben hast, mit eben deiner Natur, mit deiner spontanen Gärung, mit deiner eher naturbelassenen Wein. Für dich selber, wie wichtig ist dir die Philosophie? Also ist das auch ein Grund gewesen, warum du dort schaffst, oder könntest du auch andere Philosophien für dich übernehmen? So?
Also ich habe es kennengelernt durch das Ganze, durch Zierreisen, durch den Mitinhaber, der mit uns schafft, wo seit 2006 die Philosophie angefangen hat, und dann halt, wo er im 2014 mit meinem Vorgänger und Thomas Jost sagen, das Weingut übernommen hat und pachtet hat, haben sie diese Philosophie dann auch weitergefahren in Riechen. Was ja dann auch sehr interessant ist, weil wir halt sehr ähnlich sozusagen Wein produziert, aber nur 10 Kilometer Luftlinie unter uns haben, aber die Wein komplett anders sind. Da zeigt sich halt wieder der Boden und die Rebqualität, und das ist halt wahnsinnig interessant. Das habe ich durch die Zierreisen sozusagen kennengelernt und bin auch je nachdem froh, dass wir da so ein bisschen ein Laissez-faire haben im Keller, weil also alleine die Reben und den Keller sozusagen so zu schmeissen, wenn man jetzt konventionell arbeiten würde, also mit Hefe, Zuchthefe reingeben, mit Filtrieren, mit Schönen, und dann müsste man schon fast wieder jemanden anstellen im Keller, weil es dann so viel zu tun gibt. Und durch das, dass wir sozusagen wirklich das Laissez-faire haben, dann habe ich mehr Zeit in der Reben zu arbeiten. Mhm.
Genau. Also es ist auch einfach logistisch einfacher,
so, ja, zu definitiv. Und man kann halt einfach das Produkt so lassen, wie es ist. Und eigentlich funktioniert das auch. Man hat es überhaupt nicht so gelernt in der Schule. Sie sagen nie, das erzählen sie uns, haben sie uns nie erzählt. Aber so geht es eigentlich auch. Und alle grossen Weingüter, die sehr gross geworden sind, die machen das eigentlich genau so. Mhm.
Ja. Du hast das eben angesprochen, das ist der Hans-Peter Ziereisen, ein sehr erfahrener Winzer an deiner Seite, so, wo die Art von wie jetzt auch schon lange macht. Wie funktioniert so die Zusammenarbeit zwischen euch? Also ist es doch auch ein Altersunterschied? Machen ihr beide das Gleiche zur gleichen Zeit oder habt ihr euch ein bisschen aufgeteilt?
Also die Zusammenarbeit ist so, also jetzt am Anfang bin ich dann ab und zu noch auf dem Vigo Ziereisen aushelfen und dann sind sie ab und zu auch noch aufs Vigo gekommen, dass wir sozusagen uns haben können wie einschaffen und mal schauen, wie wir die Zusammenarbeit auch sozusagen sehen. Es hat dann schnell sozusagen gewechselt, dass ich halt einfach nur noch auf dem Vigo Riechen dann gewesen bin. Hat mir da eigentlich sehr viel machen lassen und hat gesagt, hey, das machst du schon gut und so mit den kalten Füßen, also mit den Füßen ins kalte Wasser sozusagen geht, aber durch das halt sehr viel gelernt und sehr schnell. Er ist immer noch da als Mentor, wenn ich jetzt Fragen habe, kann ich immer ohne Probleme anrufen. Ich sehe ihn immer wieder mal, auch während der Ernte. Und wir haben einen recht grossen Austausch und treffen uns auch mal einfach zum ein Glas Wein trinken, was auch schön ist, dass es nicht immer nur ums Schaffen geht. Aber es ist eine grosse Unterstützung, was auch eben die Produktion und auch die Erfahrung, die sie haben, anbelangt. Und gewisse Maschinen zusammenarbeiten haben wir auch noch. Und er hat eine gut eingerichtete Werkstatt. Wenn ich mal etwas muss noch flicken muss, ist er da sehr professionell eingerichtet und kann auch sehr vieles. Genau.
Aber das bedeutet, du bist so im Arbeitsalltag bist oft auch allein oder hast du Mitarbeiter?
Also meistens eigentlich alleine, halt so saisonal dann immer wieder mal so Stundenangestellte. Also jetzt während der Ernte würde es ohne temporäre würd's nicht funktionieren. Also jetzt habe ich da etwa so zwischen 8 und 12 Leute am Tag gehabt. Und dann am Wochenende meistens noch Freiwillige, die kommen helfen. Und während der Vegetationszeit auch immer wieder mal auf Stundenlohn, genau. Mhm.
Das heisst, du bist aber doch bist auch viel auch allein mit dem Wein. So. Ist das für dich kein Problem oder ist das manchmal auch einsam oder hast du genug zu tun?
Ich habe genug zu tun erstens, aber ja klar, es kann dann ab und zu mal ein bisschen einsam werden. Die Abwechslung ist dann halt am Oben, kann man dann schon wieder seine Freunde sehen. Also, oder ich habe ein paar Winzerkollegen, die auch sozusagen alleine arbeiten und dann machen wir halt einfach da, sozusagen, telefonieren wir zusammen und dann arbeiten wir nebenan und schnurren miteinander und dann ist man irgendwie am Rabenschneiden und schnurrt irgendwie 3 Stunden über das Thema, wo ich dann ab und zu auch stunde, dass wir so lange irgendwie können über Wein philosophieren.
Das ist cool, stimmt. Aha, ja, aber es sind natürlich auch Aktivitäten, wo man eigentlich auch nicht immer, wo man auch kann reden zu.
Definitiv.
Weißt du, so, was mich auch interessiert hat, wer ist so eure Kundschaft? Sind das vor allem Stammkunden? Sind das Leute, die schon lange dabei sind? Sind das gehobene Leute? Sind das junge Leute? Oder ist das querbeet?
Hey, es ist ein bisschen querbeet. Also durch den Vertrieb, wir machen den Vertrieb durch den anderen Mitinhaber, den Ulrich.
Paul Ulrich
AG, genau. Und hier, sie machen eigentlich den meisten Vertrieb von meinen Weinen, also schweizweit jetzt, was jetzt Gastronomie, Handel und Privatkundschaft anbelangt. Durch das, dass wir auch ein bisschen in den Preissegment, je nachdem ein bisschen höher sind, auch durch das halt einfach mehr Kosten auch entsteht, durch die Lagerung, sind wir schon auch, haben wir eher, sagen wir so, mal eine mittel- bis ältere Kundschaft dabei. Aber es gibt auch immer wie mehr junge Leute, die dann spezifisch auch auf das sozusagen ansparen oder dann einfach finden, hey, wir wissen, dass das ein gutes Produkt ist und dann haben wir es halt auch ein grösseren Batzen da. Es ist ein bisschen querbeet und Gastronomie ist auch querbeet in der ganzen Schweiz, also in der Westschweiz, wie in der Bündner Herrschaft, wie im Kanton Schweiz und halt schon eher auch ein bisschen gehobene Gastronomie, wo wir eher unterwegs sind mit unseren Wein.
Mhm. Du hast Preise angesprochen, eure Wein kann man so zwischen knapp 20 Franken bis rund 130 Franken kaufen. Ja. Oder zumindest die, die ich auf der Website gesehen habe, vielleicht gibt es da noch andere. Wie viel dürfen gute Wein kosten, deiner Meinung nach?
Das ist eine gute Frage. Also eigentlich ich finde es immer sehr interessant, um den Basiswein von einem Weingut sozusagen zu kaufen. Und wenn die Basis sehr gut ist, dann weiss man, dass es auch das Weingut etwas richtig macht. Weil das, ich finde immer sozusagen, das ist überall sozusagen vorhanden, auch in der Gastronomie, und es ist sozusagen das Vorzeigeschild. Hey, ein Wein kann, ja, das ist immer schwierig zu sagen. Ich glaube, bei mir ist das Schmerzenslimit vielleicht, also mache jetzt auch nicht Alltag, aber so bei 200 Franken, da ist so das Schmerzenslimit. Es ist halt immer so sehr interessant, was halt dann je nachdem der Handel und sozusagen das Verlangen nach dem Wein sozusagen auch ausmacht, darum drückt es auch je nachdem Preis in die Höhe. Genau. Aber ich habe jetzt noch nicht so oft, ich kaufe nicht oft wie über 100 Franken, das ist definitiv.
Ja, ist ja sehr individuell, oder was man sich leisten kann.
Genau.
auf jeden Fall, was du machst in Riechen, das sorgt für Aufsehen der Weinszene. Wir sind schon 2021 vom Magazin Falstaff als Kollektion des Jahres ausgezeichnet worden. Und jetzt eben im 2024 bist du als Rookie 2025 vom Gomio ausgezeichnet worden, also mit vier anderen Winzer zusammen. Was muss man können, um Rookie werden bei Gomio? Was ist das für eine Auszeichnung?
Boah, das wüsste ich im Fall selber auch nicht, was man muss können. Aber ich glaube, also sie haben mir sozusagen gesagt, dass sie sozusagen immer wieder Jungwinzer beobachten, also während 4-5 Jahren, was sie so machen, die Wein degustieren und dann sozusagen dann auch entscheidet werden, sozusagen der Rookie, der neue wird. Und durch das, was ich halt im 19. dazugekommen bin, haben sie dann gesagt, okay, normalerweise nehmen sie dann sozusagen die Winzer dann je nachdem auf, glaube ich, auch in Gomio, in den 125 besten Weingüter von der Schweiz, wo wir schon vorhanden gewesen sind, aber sie haben dann mich sozusagen beobachtet, wie ich die Wein mache und wie sich das entwickelt. Und dann haben sie dann meine Weine zum Degustieren angefragt und dann haben sie dann sozusagen das entschieden gehabt, dass ich der Rookie werde, genau.
Was ich lustig gefunden mit dieser Rookie-Bezeichnung, das ist eigentlich so eine, das kommt eigentlich aus dem US-Sport, oder? Das ist so eine Auszeichnung für die besten Neulinge, aber jetzt gerade wenn man mit dir redet, du bist ja schon seit Jahren dabei, fühlst du dich überhaupt noch als Rookie so?
Hey, ich würde sagen, ja, es ist erst die sechste Ernte auf dem Weingut Riechen. Ich bin immer noch alltäglich am Lernen und auch sozusagen die ganze Rebe am Kennenlernen und was jetzt früher reif wird und was später reif wird. Und ich glaube, da bin ich noch lange noch nicht ausgelernt, definitiv.
Ja. Also es ist nicht wie im Fußball, man auf Tage wie die Jahre hat, sondern es ist auf mehrere Jahrzehnte angelegt.
Ich hoffe, dass es mit den Jahren besser wird, ja.
du bist so oben an der Weinmesse, hast du gesagt. Was mich interessieren würde, wie wichtig sind so Messen und auch andere Verkaufsevents für euch? Geht es da mehr, ist das ein Absatzmarkt oder geht es da mehr auch um Werbung, um Netzwerke? Was geht es an so Messen?
Allgemein, also Messen ist einfach vor allem wichtig, dass man sich auch immer wieder mal zeigt. In der Weinszene gibt es halt so viel Wechsel und so viele neue Sachen zum Entdecken. Man muss halt schon recht am Ball bleiben, dass man auch immer wieder sozusagen neu auftaucht, auch, dass man nicht irgendwie Vergessenheit geraten wird. Und ja, so Messen machen wir jetzt zum Beispiel so um die 5 pro Jahr. Genau. Normalerweise eher so kleine Produzentenmessen. Jetzt die Basler Weinmesse bin ich dann zum Glück einfach am Stand von Ulrich. Durch das, dass sie halt eben den Vertrieb machen von mir, haben sie mir jetzt hier ein kleines Eckli sozusagen gemacht, wo ich die zwei Tage hier ausschenken kann. Sonst so an der Weinmesse könnte man uns das jetzt nicht so leisten, einen Stand einfach zu mieten, weil es hat immer so sehr hohe Kosten, die sich mitdrehen. Und bei der Winzermesse, bei den Produzenten, da zeigen wir uns, da zeigen wir uns dann schon öfters auch. Also, ja, jetzt zum Beispiel auch in der Märthal mit der Schweizer Weintag oder dann jetzt auch immer wieder mal Kollegen, die etwas organisiert, wo man auch mal sonst mal noch auftritt oder als Gastwinzer noch einmal angefragt wird und so. Das mache ich schon gern und hilft auch, je nachdem, neue Kundschaft auch ins Boot zu holen. Heutzutage bestellen die Kundschaften nicht immer wieder direkt, die warten noch vielleicht eine Woche oder so, oder dann nachher können sie einfach degustieren, wie sich es entwickelt. Es ist immer schwierig zum sagen.
Ich würde sagen generell, dass man sagt ja, Shopping wird jetzt gerade in Zeiten von Online-Shopping wird es halt auch mehr so zum Event eigentlich. Also du möchtest auch irgendwie angehen und etwas erleben und ein gutes Gespräch haben mit dem Winzer, mit der Winzerin, um dann eben auch wie überzeugt werden, um den Wein zu kaufen.
Genau.
Jetzt, wenn man dir so zuhört, dann merkt man eben, ein Weingut ist nicht nur ein hübsches Häuschen und ein paar Reben, wo man drin schafft, sondern es ist eben auch ein Unternehmen. Was würdest du sagen, wie umkämpft ist der Weinmarkt und wie schwierig ist es, oder wie einfach oder wie schwierig ist es, profitabel zu wirtschaften als Winzer?
Hey, das ist glaube schon schwierig. Eben jetzt momentan vor allem, man sieht ja auch Zahlen, dass immer wie weniger getrunken wird auch. Es nimmt ein bisschen ab. Das heisst, man hat immer noch gleich viel Wein, den man importiert oder hat produziert in der Schweiz selber. Ich glaube, das macht es schon immer wie schwieriger. Man muss halt ein bisschen rausstechen mit der Qualität. Ein bisschen weniger ist mehr, würde ich jetzt sagen, auch, was jetzt auch Ernteertrag und diesen jenes anbelangt. Es ist ein schwieriger gekämpfter Markt. Was jetzt immer wie mehr kommt, was auch noch interessant ist, ist, dass sehr viele sonstige Länder auch Interesse bekommen an Wein, an Schweizer Wein, weil es halt eine Rarität ist im Ausland. Weil wir halt so ein kleines Land sind, das Wein produziert und langsam halt auch zu den Top 5 von der Welt gehören. Und in dem halt eben das Interesse weckt von Deutschland, von Übersee auch, und das sozusagen dort vielleicht auch neue Möglichkeiten sich entwickeln. Mhm. Also wir tun jetzt auch einen kleinen Teil exportieren auf Deutschland, und das wird dann so, also zum Wein gut reisen und von dort jetzt auch nochmal die Fühler aufmachen und geht dann auf ganz Deutschland raus. Und dann noch einen kleinen Teil auf Amerika, genau.
Aber du würdest einfach, eben, es gibt relativ viele Herausforderungen. Also du hast jetzt der Konsum angesprochen, der zurückgeht. Es gibt auch den Klimawandel, wie man sagt, wo auch irgendwie schwierig ist. Inflation generell, eben, die Leute einfach weniger Geld im Portemonnaie. Und du würdest sagen, das macht dir auch Mut, oder? Also das zu wissen mit einem Produkt, das Qualität hat, dass man eben auch in verschiedene Absatzmärkte rein kann.
Ja, definitiv. Und dann heisst es meistens auch Durchhaltevermögen. Und ja, wir produzieren sozusagen so ein Produkt, das wir auch gerne haben und auch vollkommen auch dahinter stehen, wo wir sozusagen halt dementsprechend vielleicht auch Durchhaltevermögen brauchen, bis auch die Leute merken, okay, das ist so eine Qualität, die nicht nur nach 2 Jahren halt wieder flöten ist, sondern man kann es auch einlagern, es entwickelt sich noch. Und ja, und da glauben wir daran, dass das irgendwann mal erfolgreich wird. Mhm. Aber es braucht Durchhaltevermögen. Also so schön wie das Zierreisen jetzt zum Beispiel gesagt hat, nach 25 Jahren im Business sind sie langsam an einem Standpunkt, wo es fast selbst läuft. Mhm. Mit dem Verkauf jetzt. Aber es hat 25 Jahre gebraucht und wir durchs Weingut sind jetzt ein 10-jähriges Jubiläum sozusagen gehabt. Wir sind eigentlich noch nie jetzt, aber wir sind dran am Arbeiten, genau.
Das sind 15 Jahre.
Ja, vielleicht, ja. Hoffentlich vielleicht früher, aber wer weiß genau.
Mhm. Und das spannend gefunden, du gesagt hast, dass der Schweizer Wein einen sehr guten Ruf genießt. Das ist immer noch so ein bisschen die alte Vorstellung davon, dass Schweizer Wein dann nicht immer der allerbeste Ruf hatte, hat sich anscheinend gemacht. Es trotzdem, gibt's, wenn du das Schweizer Wein-Handwerk generell anschaust, gibt es Bereiche, wo es noch Luft nach oben gibt? Also gibt es Sachen, die Winzer in der Schweiz noch besser machen können, optimieren, wie irgendein Schweizer Wein noch besser werden
kann? Ich glaube, wenn man jetzt wird alles ein bisschen bei den meisten Winzern für Quantität runterschrauben, also es machen jetzt eigentlich schon im Umkreis schon sehr viel und ich glaube, mehr Kontakt untereinander, wo jetzt auch die jüngere Generation ein bisschen auch offener zusammen schafft, was auch sehr toll ist, also so empfinde ich es jetzt auch. Sehr viel Kontakt mit verschiedenen Weingütern, wo man sich auch austauscht, was sie jetzt zum Beispiel machen. Und ich glaube, regional, wenn man jetzt auch für die Schweiz selber schaut, man pusht sich jetzt langsam immer schon wie mehr auf. Und wenn man halt nicht mit dieser Qualitätsstufe kann sozusagen mitheben, dann geht man halt schon schnell zurück. Und danach bewegt sich halt die halt gute Qualität haben, immer im gleichen Kreis und sind dann halt auch immer an den gleichen Degustationen. Und ich glaube, etwas ändern, das muss dann jeder Winzer für sich selber wissen halt. Aber grundsätzlich könnte man schon noch einiges je nachdem ändern. Mhm.
Wenn wir jetzt in Zukunft schauen, du hast ja angesprochen, eben, du bist, fühlst dich immer noch als Rookie, du bist eben auch noch entsprechend jung. Was sind so deine Ziele, was sind deine Ziele jetzt auch für die nächsten 30 Jahre als Winzer?
Ziel. Hätte Rebberg sicher besser kennenlernen. Wahrscheinlich mich mehr noch in die ganzen Boden und Lagen sozusagen noch ein bisschen reinnörden sozusagen. Vielleicht noch ein bisschen anders rum im Keller noch vielleicht rum experimentieren. Vielleicht auch einfach geniessen, was man sozusagen macht. Und je nachdem mal schauen, ob es vielleicht auch ein bisschen Vergrößerungspotenzial noch gibt. Vielleicht auch mal ein bisschen mehr noch Platz für Barriks oder für Holzfässer noch hat. So ein bisschen.
Also fleissig bleiben, aber auch gleichzeitig neugierig bleiben, offen bleiben.
Genau.
Die Freude aber auch nicht verlieren.
Ja, yeah, genau. Mhm. Ja.
Cool. Hey, zum Schluss würde ich gerne noch ein paar Tipps von dir abholen. Du hast ja jetzt gesagt, du hast ja vorher schon durchblicken lassen, dass du ein privater Genießer bist, dass du jetzt oben gerne mal gehst, essen. Wo trifft man dich an in Basel? Was kannst du empfehlen?
Momentan trifft man mich eigentlich recht oft im Rönne an.
Kann man dort essen?
Könnte man ein bisschen etwas bekommen. Ja, sie machen, glaube ich, Flammkuchen und so Geschichten und gute Käseblättchen. Ich gehe oft zum Pad Wein trinken auch. Sie haben eine tolle Weinkarte dort. In der Bar-Szene vielleicht noch im Flow ab und zu. Jetzt, wo ich jetzt mehr Zeit habe, habe ich wieder auch ein bisschen Zeit zum Rausgehen. Und zum Essen, das ist schwierig. Ich tue eigentlich immer wieder abwechseln. Ich habe noch nicht alle Restaurants durchprobiert von Basel, aber es hat auch sehr viel zu tun.
Neueste Entdeckung.
Letztens bin ich im Roots gewesen. Und das war auch sehr fein. Auch sehr tolle Atmosphäre. Die zügeln ja jetzt dann auch. Wo bin ich noch gern? Ich bin immer noch gern im La-Restaurant, im La Fourchette. Und zu Stalli, Top-Gastronomie-Betrieb hier in Basel, die sind eigentlich alle top, genau.
Aber dann fährst du auch ein Betrieb, die eben so eine ähnliche Philosophie haben wie du, regional, viel Handwerk, viel auch Natur noch.
Ja, also man geht jetzt nicht so haute Cuisine, kann ich jetzt auch nicht jedes Wochenende essen. Man schaut halt, mit anderen Kollegen geht man halt ab und zu zum italienischen Restaurant, definitiv. Man muss halt ein bisschen offen bleiben, was man so verschiedenes Koko probieren kann. Genau. Mhm.
Letzte Frage, wenn jetzt jemand das Gespräch gehört hat und findet, boah, ich finde, hat es so spannend gefunden, wie er über Wein redet, wie er sich mit dem Thema beschäftigt. Ich würde selber auch mehr vertiefen in das Thema. Von wo schon? Kann man sich bei dir vorbeikommen? Oder gibt es andere Orte, wo man sich da weiterbilden kann in Basel?
Weiterbilden erst einmal wäre vielleicht so eine Möglichkeit, um an Weindegustationen zu gehen. Dort lernt man eigentlich, würde ich sagen, sehr vieles und kann auch alles fragen grundsätzlich. Bei mir auf dem Weingut, ich biete schon Degustationen an. Ich sage aber meistens ab 10 Personen, dass es sich auch ein bisschen lohnt. Und dann hat man halt auch gewisse Kosten noch. Da kann man sich ohne Probleme auch bei mir melden. Auf der Webseite ist auch bei mir die Telefonnummer drauf. Da erreicht man mich direkt. Man kann auch bei mir anrufen und bei mir auf dem Weingut auch Wein kaufen. Aber man kriegt auch meine Wein überall im Ulrich. Weiterbilden sonst. Man kann halt auch Kurs besuchen. Es gibt so die WZ-Kurs, wo man mehr über Wein kann lernen und sich mehr rein vertiefen. Oder man kann mal einen Winzerbesuch abstatten, genau.
Genau, oder an eine von diesen vielen Weinmessen, von diesen ausgewählten Weinmessen,
genau,
wo du unterwegs bist.
Genau.
Super, vielen Dank fürs Gespräch, Silas.
Ja, bitte, danke dir.
Das war es. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, findet ihr weitere Folgen vom Feuroberbier überall, wo es Podcasts gibt. Schreibt uns, bewertet uns, unterstützt uns mit einem Prime News Abo. Wir hören uns nächste Woche wieder an der gleichen Stelle. Bis dahin, eine gute Zeit.
Feuroberbier, der Podcast auf Prime News. Hören Sie entspannte Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region Basel. Unterhaltsam, überraschend und nie langweilig.
Präsentiert von der Birtel Biermanufaktur. Deine Craft-Bierbrauerei auf dem Dreispitz. Birtel. Sinnvoll. Anders.